Grüße euch herzlich an diesem Abend. Einander habt ihr ja schon begrüßt, das ist toll. In den Kleingruppen Jesus haben wir begrüßt durch Lieder und Gebet. Ich komme gerade aus Ägypten, Elke und ich waren da 2 Wochen. Wir haben entgegen mancher Meinung gefroren, weil wir in der Wüste waren. Und wenn es dann nur 12 Grad am Tag ist und keine Heizung und nicht abzuschließen und die Fenster und die Türen nicht schließen, dann kann man schon ganz schön frieren. Deswegen alle, die mich begrüßt haben, erhol dich gut in der Sonne. Wir haben uns geholt, aber wir haben auch gefroren. Nur so als kleine Solidaritätskundgebung. Gott ist mächtig. Wie mächtig ist eigentlich Gott? Die Psalmen, unsere Lieder, besingen Gott in seiner Größe und Macht. Zum Beispiel Psalm 93. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wanke. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Nochmal, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausenmächtig. 4-mal die Wasser. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig. Und gewiss Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr, in Ewigkeit. Psalm 93. Die Wasser, überall. Und dann, der Herr ist aber höher. Jetzt könnte ich eigentlich den ganzen Abend Psalmen vorlesen. Ich habe euch noch einen mitgebracht, Psalm 89, nicht ganz so bekannt. Mittendrin. Vers 6, die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue, die in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen? Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Herr, Gott der Herrscharen, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillest die Wellen, wenn sie sich erheben. Himmel und Erde sind dein. Du hast gegründet den Erdkreis und was darinnen ist. Nord und Süd hast du geschaffen. Tabor und Hermon jauchzen über deinen Namen. Damit sind jetzt nicht die Marburger Stadtteile gemeint. Das heißt auch Hebron und nicht Hermon. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher. Gott gepriesen, immer wieder im Alten Testament als der mächtige Gott. Und als ich das vorbereitete, musste ich an unseren Hochzeitsspruch denken. Den vergesse ich immer, den kann ich auch nicht auswendig. Nicht an meiner Begrenztheit, aber auch daran, dass er ein bisschen lang ist. Ja, nicht nur Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt und so. Das ist ein schöner Hochzeitsspruch, aber ein bisschen länger. Aus 2. Chronik 29, die Verse 10 bis 13. Gelobt seist du, o Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Gott, der Mächtige, Gott, der Allmächtige. Im Niceno Constantipolo Tapolitanischen, jetzt habe ich es, Glaubensbekenntnis ist der erste Artikel unseres Glaubensbekenntnisses noch ein bisschen ausgeweitet. Da heißt es, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und unsichtbare Welt. Gott, der Allmächtige. Ich habe jetzt mal in der Bibel geguckt, das Wort allmächtig kommt in der Bibel nicht vor. Jedenfalls nicht in der Luther-Übersetzung nach Google auf Bibelserver. Da kommt es nicht vor. Aber mächtig kommt ganz irgendwo vor. Aber im Sinne kommt es vor, wenn Gott El Shaddai genannt wird, der allmächtige Gott, so übersetzen es manche dann. Und dieses Ganze, was ich jetzt vorgelesen habe, was wir jetzt gehört haben, ist schon ganz erstaunlich. Denn die Götter der Völker um Israel herum waren nicht allmächtig. Die hatten alle ihren Herrschaftsbereich. Das war so wie das Kabinett von Angela Merkel. Zeus, der war so fürs Allgemeine zuständig. Hera, seine Frau, die Göttin des heimischen Herdes. Ares, bei den Römern Mars genannt, war der Gott des Krieges. Aphrodite, bei den Römern bekannt als Venus, die Göttin der Liebe und so weiter und so weiter. Hermes war der Götterbote. Damals kannte man DHL noch nicht. Auf jeden Fall hatte jeder dieser Götter einen ganz bestimmten Bereich, für den er zuständig war. Und die Götter hatten manchmal Stress miteinander, so wie es ja auch in einem Kabinett schon mal vorkommen kann. Oder auch in der Familie oder im Hauskreis. Sie waren in ständigen Machtkämpfen. Und irgendwann hat auch ihre Macht abgenommen, bei den Germanen ganz besonders deutlich die Götterdämmerung, wenn die Sonne untergeht und alles zum Ende kommt. Diese Götter der Völker sind eben nicht allmächtig. Aber Israel steht auf und sagt, unser Gott, dessen Namen sie dann nicht mehr auszusprechen wagen, deswegen wissen wir auch nicht, wie er auszusprechen ist, auf gar keinen Fall, so wie ich es gelernt habe in Theologie, Yahweh, ganz falsch. Es ist kein Ch da drin, höchstens ein H. Yahweh, Yahuwah, Yahuwah. Wir wissen es nicht genau, wie die Vokalisierung ist. Aber Adonai sagen sie heute, der Herr, mein Herr. Sie sagten, dieser Yahweh, dieser Herr, oft in alten Übersetzungen mit großen Buchstaben geschrieben, unser Gott, der Gott Israels, der ist der allmächtige Gott über die ganze Welt. Was für ein Anspruch. Und sie sagten, ja, das haben wir gemerkt. Er hat seine Macht erwiesen. Zum Beispiel, als wir unterdrückt waren und Sklaven in Ägypten und als sie uns fertig gemacht haben und ausgebeutet haben und unterdrückt haben, da ist er gekommen und hat uns mit seinem gewaltigen Arm daraus gerettet. Er ist gegen Pharao gesiegt, gegen die politische Macht. Er hat gegen die Zauberer und die okkulte Macht Ägyptens gesiegt. Er hat sogar gegen die Götter Ägyptens und an allen Bereichen sich als der Stärkere erwiesen. Er hat sich sogar als der Herr über die Naturgewalten gezeigt. Das Schilfmeer hat er geteilt, sodass wir trockenen Fußes durchgehen konnten. Er hat uns, als wir hungrig waren, Manna und Wachteln. Ich wusste seit Kindestagen immer noch nicht, was Wachteln sind. Ich nehme an, so kleine Hühner oder sowas. Hat er uns vom Himmel geschickt. Und da haben wir gegessen. Und das war lecker. Und damit haben wir viele Jahre durchgehalten. Er hat uns mit der Feuersäule und mit der Wolkensäule geleitet. Er hat, als er damals dann dem Mose da die Gesetzestafeln gegeben hat, oben am Sinai, da hat er es richtig krachen lassen. Erdbeben, Blitze, Donner. Und da haben wir alle nur gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Unglaublich, was für ein starker Gott das ist. So haben wir ihn erlebt. Unser Gott, Adonai, Yahweh, der Herr der Herrscher, er ist mächtig. Und als sie das dann aufgeschrieben haben, da ging es ihnen gar nicht so gut. Da haben sie nicht so viel von der Macht Gottes erfahren. Damals waren sie teilweise schon geteilt in zwei Länder, Nord und Süd, bedrängt von Nachbarn. Dann kamen die Babylonier, haben das Nordreich besiegt, Israel. Dann kamen die Assyrer, haben ganze Sachen gemacht. Erst die Assyrer, dann die Babylonier, wie auch immer. So ist es richtig. Und haben Jerusalem zerstört und dann saßen wir im Exil da. Und eigentlich müsste man sagen, wo ist denn jetzt die Macht von eurem Gott, von Yahweh? Und das haben sie auch in den Psalmen formuliert. Deswegen gibt es auch diese Klagepsalmen. Herr, warum lässt du das zu? Warum geht es den Gottlosen so gut und uns geht es so schlecht? Und wir haben auch gar keine Lust mehr zu singen, als wir dort an den Wasserbächen von Babylon saßen. Wenn ich langsamer rede, kann ich meine Worte auch richtig schaffen. Ich will einfach nur durchkommen. Ja. als wir damals an den Wasserströmen Babylons saßen und sie zu uns sagten, singt uns doch eure Lieder von Zion, von eurer Stadt. Da haben wir gesagt, wir haben keine Lust. Ja, wir haben keine Lust. Was sollen wir Lieder von Gott singen im fernen Lande? Das ist das Erstaunliche, dass das Volk Israel dann eine Serie hunderte von Jahren hintereinander hatte, wo sie eben nicht die Macht Gottes erfahren haben und dennoch daran festgehalten haben, dass Gott der allmächtige Gott ist. Und sie haben sogar gesagt, dass ihr Feinde uns jetzt klein gekriegt habt, dass ihr uns zerstreut habt, das liegt nicht an der Macht eurer Götter, der babylonischen Götter oder der assyrischen Götter oder der ägyptischen Götter oder welcher Götter überhaupt, sondern es liegt daran, dass Gott auf uns sauer ist. Also sie haben an Gott festgehalten, haben gesagt, sogar das Unrecht, dass das Unglück, was wir empfinden, was wir erleben, das kommt aus der Hand Gottes. Er straft uns, er züchtigt uns, aber es ist immer noch er. Und auch die Völker, auch die Großmächte, auch die Putins und Obamas und Erdogans und Merkels und alle der damaligen Zeit, so sagte das Volk Israel, sind letztlich nichts als Spieler in seiner Hand, weil er der allmächtige Herr ist. Und dass es uns, seinem Eigentumsvolk, so schlecht geht, ist kein Beweis dafür, dass er nicht allmächtig ist, sondern er ist immer noch Gott. Wie siehst du das eigentlich? Wie sehen wir das? Ist Gott mächtig? Ist Gott allmächtig? Und wenn das so ist, wenn du das irgendwie bejahst, vielleicht auch nicht so ganz mit fetten Lettern gedruckt, sondern mit so einem vorsichtigen, zitternden Buchstaben geschrieben, ja, ich glaube, dass er mächtig ist. Was bedeutet das denn? Es gibt ja viele Einwände gegen die Allmacht Gottes. Ich denke, man kann sie zusammenfassen in zwei grundsätzliche, in den philosophischen Einwand und einen emotionalen Einwand. Also einen denkerischen und einen gefühlten Einwand, gefühlsmäßigen. Philosophisch ist klar, haben wir alle schon gehört, Allmacht Gottes, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann. Ja, kennt ihr alle, ja? Kennt das immer nicht? Ja. Okay. Ja. Meine Antwort auf diese tiefe philosophische Frage ist, ja klar kann er das. Er schafft den, dann kann er ihn nicht heben und danach kann er ihn wieder heben, weil er Gott ist. Haha. Der kann er immer wieder schaffen und kann ihn dann doch heben. Also in dem Augenblick, wo er ihn schafft, kann er ihn nicht heben, aber danach kann er ihn wieder heben. Wir merken, dass das Ganze sinnlos ist. Ja, das ist sinnlos. Ist eigentlich nur ein philosophisch-grammatikalisches, semantisches Spiel, etwas, wo wir meinen, wir hätten da irgendwas gepackt und wir hätten vielleicht irgendwas bewiesen von Gott. Diese Gedankenspielchen bringen uns nicht weiter. Wir gehen durch sie ins Leere. Die Argumentation ist ein Zirkelschluss. Weil wir allein schon mit unseren Worten und mit unseren Gedankenvorstellungen und mit unseren logischen Ableitungen immer noch gefangen sind in unserem jeweiligen Weltbild, gefangen sind in unserer Grammatik, gefangen sind in dem, was in unserem Hirn eben gerade mal da ist, wie wir geprägt worden sind, was wir hier an Synapsen haben. Gott ist aber per Definition der, der außerhalb unserer in Raum und Zeit gefangenen Existenz ist. Er ist alle Dimensionen übersteigend. Deshalb sind die philosophischen Einwände oder um nochmal ein Fremdwort zu nutzen, die Aporien, die Ausweglosigkeiten, in die wir kommen, in unserem Nachdenken über Gott in seiner Allmacht letztlich keine Aussage über ihn, sondern eine Aussage über unsere Begrenztheit. Und das stimmt andererseits auch, so glaube ich, auf die Gottesbeweise, die sogenannten. Die fünf Gottesbeweise, die schon in der Scholastik im Mittelalter da waren. Und es gibt ja noch ein Sechsten Gottesbeweis, den der Robert Spähmann formuliert hat. Wer sich das interessiert, der kann das mal lesen. Ich habe es so halb verstanden. Genau. Obwohl es eigentlich in meinem Gebiet ist. Es geht nämlich um Grammatik und das Futur 2. Die Existenz des Futur 2 würde Gott beweisen. Okay, alles klar. Und weil das so ist, dass wir hier nicht weiterkommen, geht die Bibel auch überhaupt nicht auf diese Schiene. Sondern sie berichtet, so wie ich das am Anfang dargestellt habe, von der Erfahrung, die Menschen gemacht haben mit ihm, dem Gott, der mächtig, ja offenbar allmächtig ist. Es gibt aber auch diesen emotionalen Einwand und den, glaube ich, müssen wir ernst nehmen, auch in unserem Gespräch mit Menschen, denen das Glauben schwerfällt. Vielleicht sind wir selbst ja solche Menschen und wir führen solche Zwiegespräche. Und wir haben es auch schon immer gehört, immer wieder. Wenn Gott allmächtig ist, warum geschieht dann all das Böse? Manchmal sehr personalisiert. Wenn Gott doch mächtig ist, warum geht es mir denn dann so schlecht? Okay. Ganz krass formuliert. Man kann nach Auschwitz doch nicht mehr an den allmächtigen Gott glauben. Hat nicht nur Dorothee Sölle gesagt, sondern auch andere. Und damit wird gesagt, die Grausamkeiten, die es in unserer Welt gibt, die zeigen doch eigentlich, dass euer Reden, ihr Christen, von einem allmächtigen Gott, dass das überhaupt nicht funktioniert. Dass das in die Irre führt. Ich denke, dieser Einwand ist ernst zu nehmen. Weil er beschäftigt in der Tat Menschen, er beschäftigt uns ja auch. Weil der Augenschein der Welt, und jetzt könnte ich anfangen und alles da auflisten, was euch auch einfallen würde, wenn ihr hier stehen würdet, was es an Grausamkeiten und furchtbaren Situationen gibt in dieser Welt, doch im Augenschein dagegen sind, dass Gott allmächtig ist oder dass er zwar allmächtig ist, dass es ihn aber nicht interessiert, das wäre ja auch eine Schlussfolgerung, oder dass er allmächtig ist und das alles will. Und deshalb ist die Güte Gottes, die intrinsische, jetzt will ich das versuchen, Fremdworte zu vermeiden, die in sich selbst bestehende Güte Gottes und die Macht, die Allmacht Gottes sind so schwer miteinander zu versöhnen. Wie kommt es denn, dass Gott, der allmächtig ist, Böses zulassen kann? Ist er denn nicht Liebe und wie passen die Liebe und die Allmacht zusammen? Und jetzt nehme ich euch ein bisschen noch rein und sage, okay, Gott ist allmächtig, aber er begrenzt seine Allmacht. Deswegen müssen wir auf die Frage, ist Gott allmächtig, sagen, ja und nein. Ja, er ist allmächtig. In sich selbst als Gott ist er allmächtig. Aber er selbst begrenzt seine Allmacht. Das tut er schon, indem er etwas schafft, was außerhalb von ihm ist, nämlich die Welt. Und in einer gewissen Weise durch die Schöpfung selbst sich herauszieht. Damit sage ich nicht, dass Gott nicht in der Welt aktiv ist. Ich sage auch nicht, dass Gott sich zur Ruhe gesetzt hat, so wie der Deismus sagt, also der philosophische Gedanke, dass es so einen Uhrmacher Gott gibt, der hat am Anfang die Welt aufgezogen, den Urwerk und jetzt läuft alles ab. Nein. Aber Gott schafft einen Raum der Freiheit, wo er selbst nicht in voller Macht anwesend ist. Dieser Raum der Freiheit ist die Welt, dieser Raum der Freiheit ist das, was wir an Schöpfung kennen. Und jetzt noch wesentlicher, er schafft den Menschen und diesen Menschen setzt er in diesen Raum hinein und sagt, du bist etwas anderes als ich, aber nicht alleingelassen, sondern du bist mein Gegenüber und ich möchte dich als mein Gegenüber haben, aber du bist frei dazu, dich mir zuzuwenden, mir ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, Gott, ich will dich kennenlernen, ich will dich lieben, oder dich abzuwenden und zu sagen, nein, es reicht mir, wenn ich mich selbst habe oder das, was hier ist, habe. So dass Gott, so sagt die Bibel, auf der einen Seite sich als der Allmächtige offenbart hat und gleichzeitig sich als der offenbart, der seine Allmacht freiwillig begrenzt und dir und mir Macht gibt. Diese Macht ist die Macht zu gestalten in unserem Leben. Und er zwingt uns eben nicht. Und er zwingt niemanden in der Welt. Und das ist so schwer und so schlimm, zugleich wie es auch schön und wunderbar ist. Es ist schwer und schlimm, weil wir eben die Freiheit, wie die Geschichte zeigt, nicht immer zum Frieden ausnutzen. Aber es ist auch schön und wunderbar, weil er uns so stark achtet und auch als Einzelne so stark achtet, dass er sagt, du, ich möchte das und ich traue dir das sogar zu, dass du aus freien Stücken das Gute wählst und dass du auf mich zukommst, du Mensch. Musste das sein? Hätte Gott es nicht anders machen können? Hätte er nicht so machen können, dass es kein Unrecht gibt? Er hätte es vielleicht, ich weiß es nicht, aber er hat es nicht so getan. Weil er eben anders als die Borg uns nicht assimiliert, sondern uns als Gegenüber frei haben möchte. Er verzichtet auf seine Allmacht und immer wieder neu. Und am allerdeutlichsten wird das bei Jesus, wo er auf die Allmacht verzichtet. Er, der, so wie er am Kreuz sagt, wenn ich wollte, könnte ich Legionen der Engel rufen. Und die würden hier die Römer klein schlagen. Da brauchte noch nicht mal Asterix vorbeikommen. Und würde den hohen Priestern allen mal zeigen, was hier eigentlich Sache ist. Und wer hier Jesus eigentlich ist, was die immer noch nicht kapiert haben. Sondern er sagt, nein, Vater, vergib ihm. Und er schweigt. Und das ist das Zeichen einer anderen Art von Allmacht. Nämlich eine Allmacht, die im Kern Liebe ist und die Allmacht der Liebe ist. Und nicht die Allmacht des Gesetzes und nicht die Allmacht des Zwingens, sondern die Allmacht, die im Zweifelsfall lieber leidet und das Unrecht selbst auf sich nimmt, als es durchzusetzen mitmacht. Gott schlägt nicht zurück in Widerstand und Ablehnung, Hass und Verleumdung, begrenzt Jesus seine Autorität, die gleiche Autorität, die er zur Heilung und zur Stillung des Sturmes eingesetzt hat, hätte er auch ohne Probleme zur Abwehr der Feinde einsetzen können, aber er tut es nicht. Und er zeigt uns darin den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Das heißt, so ist auch Gott im tiefsten Wesen. Martin Luther hat einmal gesagt, Gott ist ein Backofen, ein glühender Backofen voller Liebe. Gott ist in sich selbst so sehr Liebe, dass er lieber selbst drauf geht, lieber selbst verbrennt, so wie man es am Kreuz von Jesus sieht, als dass er abrückt von dieser Liebe. Also müssen wir festhalten, erstens, ja, Gott ist allmächtig, zweitens, er begrenzt seine Allmacht. Die dritte und letzte Frage ist, wie mächtig ist denn jetzt dieser Gott, der sich begrenzt, in deinem Leben? Und auch da habe ich eine ganz einfache Antwort drauf. Gott ist so mächtig in deinem Leben und in meinem Leben, wie wir ihn mächtig sein lassen. Er ist genauso mächtig in unserem Leben, wie wir ihn in unserem Leben mächtig sein lassen. Und das ist das große Angebot. Und die erste Mächtigkeit Gottes, in meinem Leben zumindest, ist die Macht seiner Gnade. Paulus sagt das einmal, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Die Macht der Gnade, die aus einem Sünder ein Menschen macht, der zu Gott gehört. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Die Macht der Gnade Gottes. Er ist mächtig in seiner Liebe, die durchhält in Treue zu jedem von uns. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Die Liebe Gottes kommt nie an ihre Grenze. Und das ist die Macht der Liebe, die dir gilt und mir gilt und in der wir geborgen sind in jedem Augenblick unseres Lebens. Bis in den Tod hinein und darüber hinaus. Geborgen in der Macht der Liebe. Gott ist mächtig in unserem Leben, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Das ist eine weitere Erkenntnis, die wir aus der Bibel finden. Wenn wir seine Gebote halten, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, tracht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, damit sind seine Gebote gemeint, dann wird euch das alles dazu geschenkt werden. Die Macht, die sich offenbart, wenn wir, und das gelingt bei uns allen ja immer nur stückweise, bruchstückweise, auf Wegen Gottes anfangen zu gehen, nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, nach seinem Reich zu trachten. Und auf einmal geschehen Dinge und es geschehen auch in unserem Leben Zeichen und Wunder. Die Zeichen, die denen folgen werden, die mir nachfolgen, sagt Jesus in Markus 16, sind. Und dann kommen Zeichen, Wunderzeichen, weil Gott wirkt. Und jetzt könnte man ganz viel erzählen. Ich habe jetzt in Ägypten, wo wir da waren, noch einmal die Geschichte von Lillian Thrasher gehört. Die ist als Missionarin dahin gekommen. Keiner wollte sie. Sie war eine alleinstehende junge Frau. Und die hat gesagt, Gott hat mich hingeführt. Und die wollten sie eigentlich haben, weil sie irgendwie nicht viel Ausbildung hatte. Und was sollen wir mit dir? Und so eine, wahrscheinlich eine Spinnerin und so. Dann hat sie ein Waisenkind aufgenommen. Ohne Unterstützung. Dann hat sie ein zweites aufgenommen. Dann hat sie fünf aufgenommen. Dann hat sie zehn aufgenommen. Hinterher hatte sie 1000 Kinder. Und sie war 56 Jahre lang. Hat sie dieses große Waisenheim. Ich war da mal vor 4 Jahren. Sie ist schon lange gestorben. Auch damals war sie schon nicht mehr am Leben. Hat sie im Glauben tragen können. Sie hatten einmal ein Feuer, das kam voran, da war was gebrannt, war Tank gebrannt und dann kam das bis zu ihrem Küchenfenster und da waren ihre ganzen Gasflaschen und wenn das da reingekommen sind, wäre das ganze Ding explodiert und dann hat das Feuer direkt vor der Küche Stopp gemacht, auf unerklärliche Weise und. Ich habe jetzt ihre Biografie mal mir angeschaut. Es ist nur eins von Hunderten, von Tausenden von Beispielen, die man erzählen könnte, wo sich die Macht Gottes offenbart im Leben von Menschen, die es wagen, ihm zu vertrauen. Deswegen die Frage ist, wie mächtig ist Gott in unserem Leben? Und hier bin ich auch ein totaler Anfänger. Ich bin überzeugt, die Macht Gottes in unserem Leben ist genau damit verbunden, wie viel Macht wir ihm überlassen und wie viel wir selbst machen wollen. Gottes Macht offenbart sich erst mächtig, wenn wir in seinem Auftrag handeln. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Die Frage an mich bleibt, will ich eigentlich, dass Gott mächtig in mir wird? Dass er vielleicht sogar in mir mächtig wird, nicht nur in dem, was ich tue und alle sagen, wow, sondern in mir mächtig wird. Wir haben ein Gebet, ein Mittagsgebet, was wir manchmal im Büro beten, ist nicht zurzeit nicht ganz so oft, aber das hat mich nochmal angesprochen, weil es ein Gebet darum ist, dass Jesus in uns mächtig ist. Es kommt aus Frankreich, aus einem katholischen Orden, das will ich euch vorlesen. Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir, in deiner Güte, in deiner Reinheit, in deiner Demut, in deiner Liebe. Wachse in mir, mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir, zur Verherrlichung deines Vaters, zum Kommen deines Reiches. Herr, wir danken dir, du bist mächtig, du bist heilig, du bist würdig, in der Tat. Lass das nicht nur Worte bleiben, die wir bejahen, sondern schenk uns immer neue Erfahrungen deiner Macht, uns zu vergeben und uns zu erneuern, deine Macht, uns zu tragen in deiner Liebe und Treue und deiner Macht, die sich offenbart, Herr, weil wir es wagen, auf dein Wort hin, aufs Meer zu fahren. und die Netze noch einmal auszuwerfen. Hilf uns, Herr, dass wir solche Menschen werden, die etwas von deiner Macht erfahren. Deiner Macht, die vor allen Dingen in Liebe sich zeigt. In der Liebe, der Kraft der Vergebung und Versöhnung. Das bitten wir durch Jesus. Amen.